sich einmal vor, dass in diesen kritischen Situationen noch die sogenannte Pressefreiheit der liberalen Demokratie vorhanden ist.
Das Ziel aber muss sein, alle anständigen Deutschen werden Nationalsozialisten. Nur die besten Nationalsozialisten sind Parteigenossen.
Hi und willkommen zu Deutschland 3345, Folge 3412, die Zeit der langen Messer, erster Teil. Essen, der 28. Juni 1934. Als die Glocken des Doms das Ende des Traugottesdienstes einläuteten, ahnte niemand der Anwesenden, was in den nächsten Tagen passieren würde. Vermutlich zu diesem Zeitpunkt nicht einmal der Ehrengast, der Reichskanzler und Naziführer Adolf Hitler. In den vergangenen Wochen war die Entscheidung in ihm herangereift, zu einem umfassenden Doppelschlag gegen die SA und autokratische Kreise auszuholen. Heinrich Himmler und Hermann Göring hatten ihren Teil zu diesem Entschluss beigetragen, um ihre eigene Macht zu vergrößern. Im Hinblick auf die SA war auch die Reichswehr nicht untätig geblieben. Die Braunhemden waren lästige Konkurrenten, die man besser früher als später loswerden musste. Dass Hitler und die Nazis im gleichen Atemzug auch prominente Vertreter des erzkonservativen Bürgertums ausschalten wollten, wusste man im Reichswehrministerium in der Bendlerstraße wahrscheinlich nicht. Ende Juni waren die Vorbereitungen für die geplante Aktion allseits abgeschlossen. Die Reichswehr hatte Truppenverbände alarmiert und Fahrzeuge für den Transport von Einsatzkommandos der SS bereitgestellt. Der Sicherheitsdienst der SS hatte umfassende Listen angelegt von Menschen, die im Rahmen der Aktion verhaftet und gegebenenfalls beseitigt werden sollten. Was nun noch fehlte, das war der Befehl zum Losschlagen. Und den konnte nur der oberste Naziführer persönlich geben. Hitler war ursprünglich nach Essen gereist, um an der Hochzeit des örtlichen Gauleiters teilzunehmen. Josef Terboven war ein alter Kämpfer, der schon 1923 am Putschversuch in München teilgenommen hatte. Vor und während der Machtübernahme hatte Gauleiter Terboven maßgeblich zum Erfolg der nationalsozialistischen Bewegung im Ruhrgebiet beigetragen. Dass Hitler nun gemeinsam mit dem ebenfalls anwesenden Hermann Göring die Rolle des Trauzeugen übernahm, war eine besondere Form von Anerkennung für geleistete Dienste. Ich erkläre das hier so ausführlich, weil diese öffentliche Zurschaustellung von persönlicher Nähe zwischen der Naziführung und den oberen Parteifunktionären ein wichtiger Baustein des braunen Herrschaftssystems war. Dieser Baustein begann ganz oben bei Hitler selbst und zog sich dann durch alle Ebenen des Partei- und zunehmend auch des Staatsapparates. Das war kein Zufall, denn der pseudo-mittelalterliche Kult von Huld und Gnade wurde ganz bewusst gepflegt und als Wesensmerkmal des Führerprinzips propagandistisch überhöht. In der Praxis öffnete das natürlich Tür und Tor für Streitsucht, Machtmissbrauch, Willkür und brutale Gewalttätigkeiten. Das persönliche Wohlwollen, also die Huld, konnte genauso schnell entzogen werden, wie sie gewährt worden war. Und dann gab es keine Gnade mehr. Für Adolf Hitler und Hermann Göring endeten die Hochzeitsfeierlichkeiten früher als ursprünglich geplant. Im Laufe des Tages erreichten den Naziführer immer wieder Meldungen, die ihn dazu brachten, sich schließlich mit Hermann Göring und anderen hohen Funktionären in seiner Essener Hotelsuite zurückzuziehen. Über den Inhalt dieser Meldungen gibt es keine gesicherten Informationen. Falls es schriftliche Nachrichten gab, zum Beispiel Telegramme oder Fernschreiben, so haben sie sich nicht erhalten. Alles, was wir über den Kriegsrat in Hitlers Hotelsuite wissen, stammte von Augenzeugen, die teilweise erst viele Jahre später, nach dem Krieg, ihre Sicht der Dinge zu Protokoll gegeben haben. Das geschah meistens im Rahmen von Strafprozessen, in denen die Beteiligten natürlich versuchten, ihre eigene Rolle in den Ereignissen möglichst klein zu reden. Entsprechend unsicher und widersprüchlich sind grundsätzlich alle Angaben. Einer der Augenzeugen, der SA-Gruppenführer Viktor Lutze, notierte in seinem Tagebuch folgende Beobachtungen. Die Hochzeitsgesellschaft habe sich gerade zu Tisch begeben, als Hitler aufstand, um verschiedene Anrufe von der Gestapo und aus dem preußischen Innenministerium entgegenzunehmen. Ich empfand es als komisch, dass man dem Führer nicht einmal Zeit lassen wollte, wenigstens den Hochzeitsabend mit einem seiner ältesten Mitarbeiter feiern zu können. Ich bekam ein Gefühl, als wenn bestimmte Kreise ein Interesse daran hatten, gerade jetzt, wo der Führer von Berlin abwesend war und nicht selbst alles schriftlich, sondern nur telefonisch sehen bzw. hören konnte, die Sache zu verschärfen und voranzutreiben. Auf den ersten Blick passt diese Einschätzung des SA-Gruppenführers genau zu dem, was wir bisher gehört haben. Denn während Hitler in Essen an der Terboven-Hochzeit teilnahm, traf sich in Berlin die Spitze der SS um Himmler und Heydrich. Hier wurde das Vorgehen gegen Röhm, die SA und die konservative Opposition besprochen und es wurden detaillierte Befehle ausgegeben. Vielleicht hatten der Reichsführer SS und seine rechte Hand also beschlossen, Hitlers Abwesenheit auszunutzen und ihn mit ausgewählten Informationen, echten wie falschen, gezielt unter Druck zu setzen? Die ehrliche Antwort ist, wir wissen es nicht. Viktor Lutze war jedenfalls nicht der Einzige, der genau diesen Eindruck erwecken wollte. Der preußische Staatssekretär Paul Körner sagte nach dem Krieg aus, Heinrich Himmler sei sogar persönlich nach Essen geflogen, um Hitler zu informieren. Mir erschließt sich ehrlich gesagt nicht, wie Himmler in Berlin eine längere Besprechung mit seinen SS-Führern durchführen konnte, um dann noch am gleichen Tag einmal quer durch Deutschland zu fliegen und direkt wieder nach Berlin zurückzukehren. Der Aussage von Körner ist also zu misstrauen. Auch weil Paul Körner zwar nominell Mitglied der SS war, er aber vor allem die rechte Hand von Hermann Göring war. Deshalb liegt es nahe, dass er mit dieser Aussage versuchte, Görings Beteiligung und damit seine eigene möglichst niedrig zu hängen. Himmler hatte sich 1945 umgebracht und konnte Körners Darstellung in der Nachkriegszeit also nicht widersprechen. Bezeichnenderweise findet sich auch in Viktor Lutzes Tagebuch kein Hinweis auf Himmlers angeblichen Eilflug. Er erwähnt einen Besuch des Reichsführers SS mit keinem Wort. Ist Lutze also in jedem Fall der sicherste Gewährsmann für das, was sich am 28. Juni in Essen abspielte? Nein, ist er nicht. Schon als Kronzeuge für die Manipulationsvorwürfe taugt Lutze nicht. War es zwar, dass der SA-Gruppenführer am Abend der Hochzeit bereits seit etwa einer Woche wusste, dass Röhm abgesetzt werden sollte. Lutze war über diese Möglichkeit von Hitler persönlich informiert worden, nachdem er in den letzten Monaten immer wieder SA-Interna an den Nazi-Führer weitergegeben hatte. Allerdings notierte Lutze in seinem Tagebuch eben gerade nicht seine unmittelbaren Eindrücke von der Lage der Dinge. Seine Notizen entstanden ex post, also erst einige Zeit nach der Aktion. Zu welchem Zeitpunkt, das weiß ich leider nicht. Fest steht, als Lutze die vorhin zitierten Zeilen schrieb, hatte er bereits selbst miterlebt, was kommen würde. Das Wissen um den Ausgang der Entwicklung dürfte seine Erinnerungen gefärbt haben. Und diese Erinnerungen sind auch bei anderen Sachverhalten nicht immer zuverlässig. Beispielsweise schrieb Lutze, Paul Körner sei von Berlin nach Essen geflogen an diesem 28. Juni, während Körner tatsächlich bereits vor Ort gewesen sein musste, jedenfalls nach seiner eigenen Aussage. Denn Körner will gemeinsam mit seinem Chef Hermann Göring an der Hochzeit teilgenommen haben. Wie auch immer. Lutzes ominöse Andeutungen, Hitler sei manipuliert worden, sind also mit großer Vorsicht zu genießen. Was genau in Hitlers Hotelsuite am Abend des 28. Juni besprochen wurde, wissen wir nicht mit Sicherheit. In erster Linie scheint es um die Frage gegangen zu sein, wie man Röhm und die SA-Führung möglichst ohne deren Widerstand festsetzen konnte. Zunächst wurde erwogen, sofort loszuschlagen und die listenmäßig erfassten Personen dort aufzugreifen, wo sie sich jetzt im Moment aufhielten. Diese Vorgehensweise wurde dann als zu gefährlich verworfen. Leicht hätte sich Röhm oder ein anderer einflussreicher SA-Mann der Verhaftung entziehen können. Stattdessen nutzte man den Umstand aus, dass Röhm und seine Leute keine Ahnung von ihrer bevorstehenden Verhaftung hatten. Hitler rief einfach aus seinem Hotelzimmer bei der SA-Führung in München an und erteilte den Befehl, alle höheren SA-Führer sollten sich in 2 Tagen, also am 30. Juni, zu einer außerordentlichen Führerbesprechung in Ernst Röhms Kurhotel in Bad Wiessee einfinden. Die Logik hinter diesem Befehl war einfach. Auf diese Weise hatte man alle Eier hübsch in einem Korb zusammen und konnte die faulen Exemplare in aller Ruhe aussortieren. Noch in derselben Nacht flogen Hermann Göring und Paul Körner nach Berlin zurück, um die anstehenden Verhaftungen aus der Reichshauptstadt koordinieren zu können. Hitler selbst blieb in Essen, möglicherweise um keinen Verdacht zu erregen, vielleicht auch, um sich von den bevorstehenden Ereignissen distanzieren zu können. Am nächsten Tag, den 29. Juni, absolvierte der Reichskanzler demonstrativ mehrere öffentliche Auftritte im Ruhrgebiet. Erst gegen Mittag brach er sein Programm plötzlich ab und reiste früher als geplant nach Bad Godesberg. Godesberg bei Bonn war einer von Hitlers bevorzugten Aufenthaltsorten, wenn er in Westdeutschland war. Insofern fiel es nicht unbedingt auf, wenn er hier mehr Zeit verbringen sollte. In der Stadt angekommen, empfing Hitler eine Reihe von Personen. Zunächst rief er bei Joseph Goebbels in Berlin an und befahl ihn zu sich. Goebbels ließ sich sofort von einer Regierungsmaschine an den Rhein fliegen. Dass Hitler für die folgenden Tage ausgerechnet Joseph Goebbels zu sich holte, war sicherlich kein Zufall. Denn der verfügte als Gauleiter von Berlin über ausgesprochen enge Beziehungen zur SA-Führung in seinem Parteibezirk. Vielleicht auch deshalb hatte der Propagandaminister in seiner Hetzkampagne gegen angebliche Miesmacher auffällig stark mit Kritik an der SA gespart. Beides dürfte Hitler nicht entgangen sein. Und darum hatte er ihn, was in jener Zeit sehr selten vorkam, auch völlig im Dunkeln über seine Pläne mit der SA gelassen. Indem der Naziführer Goebbels nun an seine Seite holte, konnte er ein wachsames Auge auf ihn werfen. Außerdem verschaffte er dem Gespann Göring-Himmler in Berlin eine freiere Hand. Ob Goebbels den Wink verstanden oder aber als Zeichen von Hitlers Huld interpretiert hatte, geht aus seinen Tagebüchern übrigens nicht hervor. Neben Goebbels ließ Hitler auch den SS-Gruppenführer Josef Dietrich aus Berlin einfliegen. Josef Dietrich, genannt Sepp, war Anfang 40 und gehörte seit Jahren zum engsten Kreis um Hitler. Seit 1932 leitete er einen Teil des Personenschutzes rund um den Naziführer. Seine Leibstandarte bestand aus rund 120 SS-Männern, die in der ehemaligen Kadettenanstalt Lichterfelde in Berlin untergebracht waren. Hitler empfing Sepp Dietrich zu einer kurzen Unterredung und schickte ihn sofort weiter nach München, um seine eigene Ankunft am nächsten Tag vorzubereiten. In der bayerischen Hauptstadt telefonierte Dietrich noch einmal mit Hitler, der ihn wissen ließ, dass sich die Leibstandarte bereits im Zug nach Augsburg befände, von wo sie ein gewisser Werner Best vom SD nach München führen würde. Im Laufe des Tages traf außerdem Staatssekretär Körner aus Berlin bei Hitler ein. Er übergab dem Naziführer einen persönlichen Brief Görings. Körner sagte nach dem Krieg aus, Hitler habe das Schreiben zur Kenntnis genommen und ihn mit dem Hinweis, dass die Sache in Ordnung sei, sofort wieder nach Berlin zurückgeschickt. Um Mitternacht zeigte sich Hitler schließlich noch einmal der Öffentlichkeit bei einem Zapfenstreich. Anschließend telefonierte er mit Berlin. Was in Görings Brief stand und worum es in den Telefonaten ging, entzieht sich leider jeder Kenntnis. Es müssen aber neue Informationen gewesen sein, denn Hitler änderte jetzt mitten in der Nacht seine Pläne und brach sofort per Flugzeug nach München auf. Goebbels notierte dazu später in seinem Tagebuch: Die Rebellen rüsten. Dass Hitler außerdem zu diesem Zeitpunkt bereits beschlossen hatte, es nicht mehr nur bei Verhaftungen zu belassen, geht aus Äußerungen hervor, die Goebbels ebenfalls in seinem Tagebuch festhielt. Bereits am Nachmittag, als Hitler ihn aus Berlin empfangen hatte, hatte der Naziführer seinem Propagandaminister gesagt, er werde mit Blut gegen Röhm und seine Rebellen vorgehen, sie sollten lernen, dass Auflehnung den Kopf kostet. Hitlers Maschine traf in den Morgenstunden des 30. Juni 1934 auf dem Flugplatz München-Oberwiesenfeld ein. Die Sonne war noch nicht aufgegangen, als der Naziführer in Begleitung seiner drei Adjutanten, seines Pressechefs und Viktor Lutzes sowie Josef Goebbels das Rollfeld betrat. Noch auf dem Flugplatz wurde er von SS-Männern umringt, die ihm meldeten, in der Nacht sei eine SA-Standarte randalierend und bewaffnet durch München gezogen. Bewahrheiteten sich jetzt doch noch die Putschgerüchte rund um Röhm und die SA? Nein. Ähnliche Zwischenfälle hatte es in den letzten Wochen immer wieder einmal an verschiedenen Orten gegeben. Die Aufmärsche der Braunhemden gingen auf das Konto lokaler SA-Führer und waren nicht Teil eines groß angelegten Staatsstreiches, sondern Ausdruck der allgemeinen Nervosität und der Unzufriedenheit in den Reihen der Sturmabteilung. Doch Hitler scheint von der Nachricht über die Unruhen in den Straßen Münchens kalt erwischt worden zu sein. Auch unter dem Eindruck der telefonischen Berichte, die er in den letzten 48 Stunden aus Berlin erhalten hatte, erweckte der Naziführer nun zunehmend den Eindruck, selbst an die Legende vom Putsch zu glauben. Ob dem wirklich so war oder Hitler schauspielerte, um seine Entscheidung später glaubhafter rechtfertigen zu können, werden wir wohl nie erfahren. Fakt ist, dass der Naziführer den Zeitplan nun noch einmal anzog. Auf die Meldung der SS-Männer am Flugplatz reagierte er, so berichtete es Viktor Lutze später, mit einem Zornesausbruch. Noch an Ort und Stelle befahl er, die beiden für München zuständigen SA-Führer herbeizuschaffen. Als die beiden Männer am Oberwiesenfeld eintrafen, da empfing Hitler sie mit einer Schimpftirade, riss ihnen die Rangabzeichen von den Schultern und schrie: Sie sind verhaftet und werden erschossen. So jedenfalls berichtet es Viktor Lutze. Einer anderen Darstellung nach spielte sich diese Szene im bayerischen Innenministerium ab, wohin Hitler und seine Entourage gefahren sein sollen. Wo auch immer sich die Szene abgespielt hat, die beiden SA-Führer kamen tatsächlich ins Gefängnis nach Stadelheim. Hitler wiederum entschloss sich, nicht mehr auf das Eintreffen seiner Leibstandarte zu warten. Eine Handvoll SS-Männer und Mitglieder der politischen Polizei von München mussten genügen, um Röhm und seine Braunhemden zu konfrontieren. Die ersten Sonnenstrahlen schoben sich gerade über den Himmel, als eine kleine Fahrzeugkolonne aus München in Richtung Tegernsee aufbrach. Mein Name ist Jonas Stephan und das war Folge 3412 von Deutschland 3345. Wenn euch diese und die vergangenen Folgen gefallen haben, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr die Show bei eurem Podcatcher bewertet, gerne natürlich mit 5 Sternen. Wenn ihr mich unterstützen wollt, dann könnt ihr das per PayPal tun oder ihr werdet Mitglied auf Patreon. Dort gibt es einiges an Bonusmaterial. Ich versuche das in den nächsten Wochen und Monaten auch nochmal zu erweitern. In der letzten Zeit ist da leider immer mal wieder der Krankheitsteufel dazwischen gekommen. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Ich freue mich. Bis dahin.
John war darunter und Jim war dabei und Schoss ist das Land geworden. Doch die Armee, sie war keine Versailles und das führte hinaus gen Norden. Soldaten wohnen auf den Kanonen, vom Kap bis Kaspihaar. Wenn es mal regnete und es begegnete ihnen eine neue Rasse, eine braune oder blasse, dann machen sie vielleicht daraus ihr Bifteck Tartar.
Johnny war der Whisky zu warm und Jimmy hatte nie genug Decken. Aber George nahm beide beim Arm und sagte, die Armee kann nicht verrecken. Soldaten wohnen auf den Kanonen, vom Kopf bis Katschbihar. Wenn es mal regnete und es begegnete ihnen eine neue Rasse, eine braune oder blasse, dann machen sie vielleicht daraus ihr Beefsteak-Tartar. John ist gestorben und Jimmy ist tot und George ist vermisst und verdorben. Aber Blut ist immer noch rot, für die Armee wird es wieder geworben. Soldaten wohnen auf den Kanonen, vom Kopf bis Katschbihar. Wenn es mal regnete und es begegnete ihnen eine neue Rasse, eine braune oder blasse, dann machten sie vielleicht daraus ihr Beefsteak-Tartar.